Wer eine Bibel mit hat, den lade ich ein, die Säubige aufzuschlagen. Ins Matthäusevangelium hineinzugehen. Dort ins 6. Kapitel. 6. Und dort den Vers 10. Genau, dein Reich komme. Hat jemand eine Idee, warum in diesem Jahr eine Predigt über diesen Text sein könnte? Das ist die Testfrage. Dein Reich komme. Jetzt sind die gefragt, die hier regelmäßig kommen. Daran merkt man, wie kurz die Halbwertszeit unserer Jahreslosung ist. Das ist nämlich die Jahreslosung. Das ist der Bibeltext, der uns dieses Jahr durch das Jahr begleiten soll. Dein Reich komme. Diese drei Worte aus Matthäus 6, Vers 10. Aber hier waren welche, die haben es gewusst. Aber das ist so, ich weiß nicht, wie euch das geht, das ist immer nett, dieses Lesezeichen, was wir so bekommen. Das steht auch auf dem Andachtskalender drauf, dieser Leittext für das Jahr. Aber wer weiß den noch vom letzten Jahr? Du hast sogar, glaube ich, drüber gepredigt, Volker, ne? Aber soll ich dir was sagen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich müsste noch mal nachgucken, um es zu wissen, was es letztes Jahr war. Das geht so schnell weg. Schade eigentlich, dass wir das so aus dem Kopf verlieren. Und dann, ja, und dann haben wir natürlich einen sehr ausführlichen Text mit Dein Reich komme. Ewart, würdest du jetzt vom Fleck weg eine Predigt über diese drei Worte halten können? Das sind so wenige Worte, dass man denken könnte, ja, was soll man denn dazu sagen? Wenn ihr dann mal ein bisschen tiefer nur im Matthäusevangelium lest, werdet ihr feststellen, dass dieses Wort fast 60 Mal bei Matthäus vorkommt, also in der Geschichte Jesus, wie Matthäus sie aufgeschrieben hat. Es ist ein Thema, was ihm total wichtig ist und es scheint ein Thema gewesen zu sein, was Jesus sehr beschäftigt hat. Er hat viel vom Reich Gottes, vom Reich der Himmel erzählt und gepredigt. Und ich möchte einfach, weil es so viel ist, dass es gar nicht in eine Predigt hineinpasst, möchte ich nur ein paar Dinge herausgreifen, was in diesen wenigen Worten steckt. Dein Reich komme. Gemeint damit ist das Reich Gottes. So ein bisschen was hatten wir auch davon schon eben im Bibelgespräch bei uns in der Klasse. Und das Erste, was uns einfällt bei Dein Reich Gottes, glaube ich, sind zwei Dinge. Das eine ist eben Vater unser. Also das ist ja wohl so das bekannteste Gebet der Christenheit. Und das Zweite, was einem guten Adventisten einfällt, wow, cool. Also es haben nicht alle gehört. Du hast gesagt, Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst nach deinem Reich Gottes. Ich hätte eigentlich was anderes gedacht noch, aber das ist sehr gut, das freut mich, dass Jesus wiederkommt. Also das ist ja unsere große Hoffnung. Ich meine, wir sind Adventisten, so verstehen wir uns zumindest. Und Advent heißt Wiederkunft. Und was ich erstmal spannend finde, bevor ich einen von den vielen Texten, die es im Matthäus-Evangelium dazu rausgreifen, oder nein, wir gucken erst den Text. Einen von diesen Reich-Gottes-Gleichnissen, das findet sich in Matthäus 13. Vielleicht kommen wir also noch in nächster Woche dazu. Ich erzähle erstmal nur, wie das ist. Jesus erzählt seinen Zuhörern eine Geschichte, die eigentlich, wenn man sie so hört, eine ganz simple Geschichte ist aus dem Alltagsleben mehr oder weniger. der Leute damals. Da ist ein Mann, offensichtlich ein Gutsbesitzer, jedenfalls ein Bauer, der auch Knechte hat. Der lässt sein Feld bestellen und sät Getreide aus. Und in der Nacht heißt es, kommt ein Feind und sät Unkraut auf das gleiche besagte Feld. Dies ist so eine Geschichte, die Jesus erzählt über das Reich Gottes. Und als dann die Sache aufwächst und größer wird, sehen die Knechte dieses Gutsbesitzers, ups, da ist ja nicht nur Getreide auf dem Feld, da ist auch Unkraut auf dem Feld. Das ist übrigens ein Unkraut, was fast genauso aussieht wie das Getreide. Es sind sich also sehr ähnlich. Man muss sich schon gut auskennen, um dann zu erkennen, dass es das Falsche ist, was dort gewachsen ist. Und die Knechte fragen, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir aufs Feld gehen und sollen wir das einfach rausreißen, das Unkraut, damit das Getreide gut wachsen kann? Und der Gutsbesitzer sagt, nö, macht ihr nicht, sondern wir lassen alles wachsen bis zur Ernte. Und wenn die Ernte gekommen ist, dann werden wir alles abernten und es trennen und das Korn werden wir in die Scheune einfahren und das Unkraut wird mit Feuer verbrannt. Wenn man die Geschichte einfach so hört, dann denkt man, ja, okay. Und deswegen haben die Jünger so gefragt, sag uns doch mal, was soll das Ganze? Und Jesus erklärt es ihnen und das lese ich kurz. Die Jünger fragen ihn in Kapitel 13, Vers 36, was das bedeutet und er sagt, der Mann, der den Samen aussät, ist der Menschensohn. Schon wieder so ein verkomisches Wort. Tamuda, weißt du, was mit Menschensohn gemeint ist? Hast du eine Idee? Sehr gut, die Kandidatin hat 100 Punkte. Es ist Jesus damit gemeint. Er meint sich selber damit. Ihr könnt Glück von Glück sagen, ihr beiden, dass Tamuda die Antwort wusste. Ich wäre nämlich sonst, dann hätte euch gefragt. Weil die lachen hier so. Also du hättest einen Joker gehabt, Tamuda. Und der Acker, das ist die Welt. Der gute Same sind die Menschen, die sich der Herrschaft Gottes unterstellen, also dem Reich Gottes unterstellen. Das Unkraut sind die Menschen, die dem Bösen folgen. Der Feind, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Wie das Unkraut eingesammelt und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt zugehen. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Herrschaftsgebiet, aus seinem Reich, alles einsammeln, die Gott ungehorsam sind und andere zum Ungehorsam verleitet haben. Und sie werden in den glühenden Ofen geworfen werden und dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Dann werden alle, die Gott gehorcht haben, in der neuen Welt Gottes, ihres Vaters, so hell strahlen wie die Sonne. Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Jesus sagt tatsächlich etwas über das Reich, und zwar Reich Gottes heißt, das ist die Frage, was heißt dein Reich komme? Es gibt tatsächlich ein zukünftiges Reich. Das, was wir hier erleben auf dieser Erde, ist nicht das letzte Wort, was gesprochen ist. Ich finde es immer wieder spannend, wie wir so unterschiedlich damit umgehen, je nachdem, wem du das erzählst. Auf der einen Seite wollen die Menschen, dass Gott eingreift und das Böse beseitigt. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann so hier wie hier lesen in dieser Geschichte, Gott macht das auch, es kommt der Tag, an dem Gott das Böse beseitigt, dann gefällt ihm das auch nicht, weil das Böse in den Feuerofen geworfen wird, wo es verbrennt. Wie Gott macht, ist es immer schwierig, ihm den Leuten das recht zu machen. Ich finde ein paar Aspekte in dieser Geschichte wichtig. Ich will aus jedem nur eine Facette rausgreifen, weil es sonst zu viel wird, um sich alles anzuschauen. Dein Reich kommt in dem Sinne, dass Jesus wiederkommt. Wenn du das hörst, wie geht es dir damit? Ich weiß, dass viele das als eine frohe Botschaft für sich wahrnehmen und sagen, wunderbar. Und ich persönlich würde mir am liebsten wünschen, lieber vorgestern als übermorgen. Wenn ich unsere Welt anschaue, über die Entwicklung, die wir so haben, bin ich alles andere als froh. Es gibt auch Leute, die sagen, also ich weiß nicht, wie es euch jungen Leuten geht, die ihr so viel noch vorhabt und Planung und Energie und Familie gründen und was so alles vielleicht noch im Kopf ist. Gott, Jesus, warte noch mal ein bisschen. Ja, das Leben ist so schön. Es gibt noch so viel zu erleben. Ich möchte es noch genießen. Oder es in einer gewissen Hinsicht geht es mir auch so, oder uns beiden, sowohl die Familie von Kirsten, meiner Frau, als auch meine, keiner von denen kennt Jesus. Keiner hat sich wirklich richtig entschieden und gesagt, ich lege mein Leben in die Hände von Jesus. Und wir wünschen uns sehr, dass sie sich wenigstens noch entscheiden, solange noch Zeit ist, sich zu entscheiden. Von daher wäre es gut, wenn es sich noch ein bisschen Zeit lässt. Und es gibt Leute, und das erlebe ich auch, und ich bin froh, dass Jesus hier anders ist, die haben Angst. Die haben totale Angst, weil wir teilweise hingegangen sind oder auch manche hingehen und ausmalen, was denn alles theoretisch passiert, bis Jesus dann wiederkommt und irgendwelche Endzeit-Szenarien aufmalen. Und ich bin nicht so ein Freund, das sage ich auch gleich vorweg, vor Endzeit-Szenarien, weil wir in der Adventgeschichte, wenn ich das anschaue, es gab immer wieder Leute, die sich Endzeit-Szenarien ausgemalt haben, wunderbar nachzulesen für die deutsche Geschichte, in der Doktorarbeit von Johannes Hartlapp, der die Adventgeschichte von ihrer Entstehung in Deutschland bis 1950 so aufgezeichnet hat. Und er immer wieder zeigt, es gab also zum Ersten Weltkrieg Szenarien. Ich glaube, ihr wisst noch nicht mal was, habt noch nie was gehört von den Türken und was die dann da alles machen werden. Der Erste Weltkrieg kam, die Türken haben nichts gemacht, ist nichts passiert. Alles, was bisher ausgemalt worden war, ist vergessen worden. Dann hat man wieder neue Endzeit-Szenarien für die Weimarer Zeit sich ausgemalt. Die Weimarer Zeit in Deutschland ging zu Ende, nichts von dem ist passiert. Und man malte, alles vergessen, Schnee von gestern, man malte wieder neue Endzeit-Szenarien aus, bis heute. Was da zum Teil bei manchen Leuten dazu führt, dass sie echt Angst haben. Und ich möchte hier ein krasses Sache noch dahinstellen, weil mich das sehr frustriert hat. Letztes Jahr, wir haben jetzt gerade eine Einladung gekriegt zu einer Nachtrauerfeier. Die Person ist seit einem Jahr verstorben. Eine Person, die uns sehr lieb war, die ich letztes Jahr, ja, ob man das so nennen kann, die ich letztes Jahr beerdigen durfte, im Alter von 53 Jahren. Das ist für euch alt, für dich, Ewart, ist das jung. Ja. Und das ist eine sehr liebe Person für uns gewesen. Diese Person, ja, sie ist sehr krank gewesen, deswegen ist sie gestorben. Aber es gibt, denke ich, noch mit einen Grund, warum sie gestorben ist. Nämlich zu ihren Lebzeiten hat sie gesagt, ich habe solche Angst vor der Endzeit. Ich wünsche mir, dass Gott mich vorher sterben lässt, bevor das beginnt. Und so war das so ein ständiges Schwanken in dieser Phase, wo sie krank war, ob sie denn wirklich leben will und nicht eigentlich sogar dankbar war dafür, dass sie sterben durfte. Für ihre Familie total tragisch. Das Gute finde ich hier an dieser Geschichte, die Jesus erzählt, verschiedene Aspekte. Wenn Jesus wiederkommt und du hast dich entschieden, mit Jesus leben zu wollen, dann ist das eine total gute Nachricht. Im doppelten Sinne. Erstens, weil du weißt, dass du dabei bist. Und zweitens, und das finde ich ganz großartig, diese Welt ist einfach, also mir wird es oft müde. Ich brauche, also einerseits, wenn ich die Nachrichten gucke, andererseits, wenn ich auch rausgehe und mich mit Leuten unterhalte, die es nicht so gut haben wie wir, die hier so sitzen und ihr Leben im Griff haben, weitestgehend hoffe ich doch, sondern es gibt total viel Elend und auch richtig, was schief läuft. Und dass damit endlich ein Ende ist. Was ich aber auch gut und wichtig finde, und das finde ich das Herausforderndste, ich weiß nicht, wie es dir geht manchmal, wenn du erlebst, wie Sachen schief laufen oder wie Leute Dinge machen, die dir richtig missfallen. Bist du schon mal richtig wütend geworden, Carina, über solche Sachen? So richtig? Nein, noch nie, ne? Du kannst richtig wütend werden. Und am liebsten würdest du vielleicht Dinge machen, die nicht so gut sind. Jesus sagt hier in dieser Geschichte, in dieser Endzeitgeschichte, wenn es um das Reich Gottes geht, um dieses Reich, was er aufrichten wird, Folgendes. Er ist derjenige, der Gericht hält. Gott. Nicht du und nicht ich, sondern Gott ist der oberste Richter, der das tut. Gott als oberster Richter ist derjenige, der das Urteil fällt, nicht du und nicht ich. Und wie oft ist das so, auch im normalen Umgang miteinander und auch in der Gemeinde, dass wir über den Bruder oder die Schwester richten? Und ich muss mich da auch auf meine Nase einfassen. Es fängt nur damit ab, dass du irgendjemand sich verhält und hast irgendwas im Vorurteil, denkst, ja, warum macht ihr das? Ja, natürlich, typisch. Und was ich auch ganz wichtig finde, wir sind nicht die Vollstrecker des Gerichtes, sondern Gott ist derjenige, der auch das Gericht vollzieht. Nicht du und nicht ich. Und das Letzte dann eben, Gott ist derjenige, der das Böse beseitigt. Nicht du und nicht ich, aber das Gute ist eben, Gott beseitigt das Böse. In seinem Reich, was er endgültig aufrichtet, wenn er wiederkommt, gibt es nichts Böses mehr. In alle Ewigkeit nicht mehr. Und auch das vielleicht noch so ein wichtiger Gedanke. Immer wieder, ich bin eine Zeit lang sehr viel von Haus zu Haus gegangen und ich hatte so eine Frage, oder beziehungsweise wenn man mit den Leuten auch in Bibelstunden diskutiert oder redet, gerade die eben nicht so einen frommen, religiösen Hintergrund haben. Und du kommst an die Stelle, dass Jesus sagt, dass er das ewige Leben ist. Und die Leute sagen, das will ich nicht. Dass ich das erste Mal mir jemand gesagt hat, ich will das nicht, war ich geschockt. Ich habe gedacht, das muss doch jeder wollen. Wir wollen doch leben. Warum willst du nicht ewig leben? Viele haben die Vorstellung, dass das ewige Leben eine Fortsetzung dessen ist, was wir jetzt erleben. Und da kann ich natürlich zu 100% verstehen, dass die Leute das nicht wollen. Das will ich auch nicht. Ich möchte nicht, dass das sich fortsetzt, was wir jetzt erleben. Dein Reich komme heißt, Gott macht Schluss mit allem Bösen und es wird nicht mehr so sein, wie es jetzt ist. Es ist ein Reich ohne Leid, ohne Krankheit und ohne das Böse. Weder um mich herum noch in mir. Und auch ich bin nicht mehr Ursache des Bösen. Das ist so viel zu diesem einen Aspekt, dein Reich komme, Gott richtet sein neues Reich auf. Dann finde ich etwas sehr Spannendes, weil man kann das schnell aus den Augen verlieren und dazu bleiben wir im gleichen Kapitel und schauen einfach nur den Vers 44 an. Also Matthäus 13, Vers 44. Das Reich Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Ein Mensch fand ihn, deckte ihn schnell wieder zu und in seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Da ist ganz viel, was hier auch drin steckt, aber hier so zwei wesentliche Aspekte. Mit anderen Worten sagt Jesus, das Reich Gottes ist jetzt schon zu finden und es ist jetzt schon da. Es sind also zwei Aspekte. Das eine ist erst in der Zukunft, das andere ist jetzt. Und das Spannende an dieser Sache ist, wenn du begriffen hast, wenn du verstanden hast, was das Reich Gottes ist, das ist der wertvollste Schatz, den es gibt. Vielleicht mal so ein Beispiel aus der Praxis. Ich weiß nicht, habt ihr jemals einen Rohdiamanten irgendwie auf einem Bild gesehen? Wie sieht der aus? Hast du zufällig einen? Ach ja, du hast diese Karte, genau. Ja, aber der ist schon geschliffen hier, da ist noch keiner ganz roher hier. Wenn ihr, also man kann das eigentlich nicht sehen. Ich würde jedenfalls hier rechts, also für die guten Augen, für die ganz guten Augen, ja, von euch aus gesehen, links, das ist ein ungeschliffener Diamant. Ich glaube, ich würde den nicht von einem Halbedelstein oder irgendwas unterscheiden können, auf keinen Fall. Ich glaube, ich würde noch nicht mal einen echten Diamanten von einem was anderem unterscheiden können, weil ich kein Experte dafür bin. Um den Diamanten als solchen auch zu wissen, was er für einen Wert hat, musst du ihn erstmal als solchen erkennen. Das Reich Gottes ist viel mehr als jeder Diamant. Und wenn du erkannt hast, was für einen Schatz du in deinem Acker gefunden hast, dann begreifst du, und das ist das, was Jesus hier auch sagen will, das, was Jesus dir jetzt schon geben will, sein Reich Gottes, was jetzt schon anbricht, ist kostbarer als alles, was es irgendwo auf der Erde gibt. Und es lohnt sich um jeden Preis, alles dafür herzugeben, um das zu bekommen. Und Jesus ist das so wichtig, dass also der erste Aspekt, das Reich ist in der Zukunft, der zweite, das Reich Gottes ist jetzt schon da. Und hier kommt noch etwas ganz Wichtiges hinzu. Wir gehen mal in den Vers 33. Noch ein Gleichnis erzählte Jesus ihnen, also noch eine Geschichte. Wenn Gott jetzt sein Reich Gottes oder sein Reich aufrichtet, ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau mengte eine Handvoll davon unter eine riesige Menge Mehl und er machte den ganzen Teig sauer. Das heißt, was Jesus hier sagt, das Reich Gottes breitet sich jetzt schon aus. Und auch hier gibt es, ich will mal ein paar kurze Aspekte rausgreifen von, leider ist Daniel nicht hier, ne? Der könnte uns noch mehr dazu erzählen, aber von meiner bescheidenen Erfahrung zum Thema Sauerteig. Weil ich jede Woche Brot backe mit Sauerteig. Und das ist total spannend. Wenn du einmal so einen Sauerteig-Ansatz hast, das ist so ein bisschen was ich abgenommen habe, und mische das unter eine neue Menge Mehl. Bei mir sind das meistens so 2 bis 3 Kilo, je nachdem, was ich habe. Dann wird das Ganze wieder durchsäuert. Dann nehme ich mir was ab davon, das packe ich in meinen Kühlschrank, damit ich nächste Woche wieder backen kann. Ich weiß gar nicht, den Sauerteig, den ich jetzt habe, mit dem backe ich jetzt schon, glaube ich, seit 2 oder 3 Jahren. Weil ich immer wieder was abnehmen kann und dann kann ich wieder neues Brot backen. Und manchmal, das gab es auch eine Zeit lang, haben Leute gesagt, weißt du was, ich würde gerne mal was von deinem Sauerteig haben. Kein Problem. Dann nehme ich 2 Portionen ab und dann kann die Person dann auch diesen Sauerteig nehmen und wieder weiter backen. Und die könnte das Gleiche machen. Die könnte sogar 3 Portionen abnehmen und das weiter verteilen. Und so verbreitet sich das immer und immer weiter. Und jeder kann das gute Brot genießen und hat immer Neues, um Neues zu backen. So breitet sich nicht nur innerhalb des Teiges, sondern auch, indem man das weitergibt, das Reich Gottes aus. Allerdings gibt es ein paar Probleme mit dem Sauerteig. Das erste ist, wenn ich den Sauerteig zu lange in meinem Kühlschrank stehen lasse, also aller spätestens nach 3 Wochen kann ich ihn wegschmeißen, weil dann ist er umgekippt, dann ist er nicht mehr genießbar. Das heißt, der Sauerteig muss auch raus, damit es sich verbreitet. Das andere Problem ist, wenn ich den Sauerteig zu lange im Teig lasse, also nicht weiterverarbeite und damit was mache, ich habe dann mal das Brot aufgebacken. Essen kann man das nicht. Es heißt nicht umsonst Sauerteig. Wenn du den Sauerteig zu lange in dem Sauerteig drin lässt, dann wird das Brot absolut ungenießbar. Es zieht dir wirklich die Zähne aus dem Kiefer, wenn du dieses Brot isst, weil es so sauer ist, dass es absolut ungenießbar ist. Gott sagt, das Reich der Himmel breitet sich wie ein Sauerteig aus. Das funktioniert nur, wenn mit dem Sauerteig gearbeitet wird. Und das ist so, auch so eine Fußnote, der Sauerteig bist du und ich. Und wie er sich das vorstellt, auch nur so ein Text aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 10, da hat er gesagt, wie er sich vorstellt, dass der Sauerteig sich ausbreitet. Da sagt er nämlich zu seinen Jüngern, seinen Schülern, in Versen 7 und 8, verkündet, das Reich der Himmel ist nahe, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen Geister aus. Das ist die Art und Weise, wie er das selber gemacht hat und wie er seinen Jüngern, seinen Schülern und damit auch uns gesagt hat, wie das Reich Gottes sich ausbreitet. Total herausfordernder Text. Da will ich gar nicht auf die Tiefe eingehen. Ich möchte euch mit dieser Spannung einfach lassen, dass das der Auftrag ist und die Art und Weise, wie Jesus uns sagt, dass wir das Evangelium verbreiten sollen. Sagen, das Reich der Himmel ist nahe, die Kranken heilen, die Toten auferwecken, Dämonen austreiben, Aussätzige reinigen. Was ich aber hier auch nochmal dran spannend finde, gerade im Zuge der ganzen Diskussion, die wir im Moment in unserem Land haben, die uns nach wie vor beschäftigt, auch durch gewisse politische Parteien, die sich etablieren in unserem Land, wie verbreiten wir unsere Meinung, so würde ich das mal sagen. Oder wie verbreitet sich Religion? Und wir haben letzte Woche hatten wir Open Doors hier. Genau. Das Reich Gottes ist ein Reich, was sich durch die Liebe und die Vollmacht und Macht Gottes ausbreitet. Durch seine Leute, also seine Anhänger, durch uns. Aber nicht durch Gewalt. Das Reich Gottes verbreitet sich durch Liebe und Frieden und gelebte Vollmacht, so würde ich das mal sagen. Aber es ist absolut gewaltlos. Deswegen, ich muss sagen, auch dass wir letzte Woche hatten mit Open Doors, mich schockt das derartig, warum Christen verfolgt werden. Weil wir sind Menschen, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen. Und das ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes, ist Frieden und Liebe. Nicht nur im Umgang miteinander, sondern auch im Umgang mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wie kann man solche Menschen verfolgen, umbringen, foltern oder sonst irgendwas? Das ist mir ein Rätsel. Es gibt nur eine Erklärung für mich. Das, was hier drin steht, stimmt. Es gibt den Widersacher, der um jeden Preis verhindern möchte, dass das geschieht. Okay, ich will das nur noch mal kurz zusammenfassen. Drei Aspekte haben wir mit dein Reich komme. Der erste ist, es geht wirklich darum, dass Jesus wiederkommt. Der zweite ist, das Reich Gottes ist jetzt schon da und jetzt schon erfahr- und erlebbar. Und es ist ein total kostbarer Schatz. Das zweite ist, es breitet sich aus und wie du und ich, oder das dritte, das breitet sich aus, du und ich, wir gehören dazu. Wir sind Teil dessen, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Und das Ganze mit den Werten, die Gott selber lebt, Liebe und gewaltfrei. So hat Jesus das vermittelt. Und jetzt möchte ich noch auf einen anderen Bereich reingehen, dieser Geschichte. Dein Reich kommt. Es sind ja nur drei Worte. Ich möchte auf das erste dieser drei Worte noch eingehen. Dein. Wer ist denn mit dein gemeint? Du sagst mein. Ja, okay. Ja. Ja. Das stammt aus welchem Gebet, dieser Satz? Vater unser. Das ist ganz spannend. Jesus sagt auch im Johannesevangelium sehr viel, ich bin gekommen, dass der Vater verherrlicht wird. Das Gebet heißt Vater unser. Über diesem Gebet steht eine große Überschrift. Es geht um Gott, den Vater. Und es geht also nicht um irgendein Reich, sondern es geht um dein Reich, das Reich des himmlischen Vaters. Und hier finde ich etwas sehr Spannendes, gerade in unserer heutigen Zeit. Ihr erlebt das selber, ich weiß, sowohl in der Gemeinde, als wenn ihr vielleicht auch in irgendeinem Verein oder sonst wo aktiv seid, oder in der Schule, ich weiß nicht, wie es da ist, Silas, wenn es darum geht, dass Aufgaben erfüllt werden müssen. Wie begeistert seid ihr, das zu machen? Ja, er macht hier so für die, die alles nicht gesehen. Oder bei euch, seid super, sind alle super engagiert bei euch und immer jeder will, ja, du? Auch von dir könnte ich mir das, hä? Es geht. Ja, ich könnte mir das von dir schon vorstellen. Alle, durch unsere gesamte Gesellschaft hindurch gibt es ein Problem. Immer weniger Leute sind bereit, sich verbindlich für irgendetwas einzusetzen. Vereine haben damit ein Problem, die Parteien haben damit ein Problem und die Gemeinden auch. Jeder ist sich selbst der Nächste in unserem Land. Immer mehr. Dieses Gebet beginnt ja mit Vater unser. Das sind zwei Aspekte. Wir haben einen gemeinsamen Vater, das finde ich total spannend. Und es ist eben ein gemeinsamer. Es ist nicht Vater mein. Vater meiner, der du bist im Himmel. Das heißt Vater unser, der du bist im Himmel. Was ich hier ganz wichtig finde als Aspekt des Reiches Gottes auch, das Reich des Gottes ist nicht so ich, sondern das Reich des Gottes ist, ich habe viele Brüder und Schwestern. Wir gehören gemeinsam in dieses Reich Gottes. Und was damit auch hineinfällt, ist, wenn ich nur an mich denke und dieser blöde Satz, ja, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, das ist ein total bescheuerter Satz. Das Leben funktioniert nicht, wenn jeder nur an sich denkt. Wir brauchen einander. Und jeder, der ein bisschen Grips hat im Kopf, weiß das sofort, weil niemand von uns kann ohne den anderen leben, weil es Leute gibt, die irgendwo Getreide oder sonst was anpflanzen und andere gibt, die das verarbeiten oder irgendwie zurechtmachen, kannst du in den Supermarkt gehen und das kaufen. Du kannst nicht leben ohne die anderen. Und weil es Leute gibt, die in den Laden stehen und das verkaufen, kann habe ich die Möglichkeit, das zu haben, ja? Ja, ja, es gibt eben solche Sachen, aber das funktioniert nicht. Und selbst, ich weiß nicht, wer Rüdiger Neberg kennt. Wahrscheinlich ist das eher so, hier kommt das Nicken, um kurz zu erklären, wer Rüdiger Neberg ist. Das Pfadfinder müssen den kennen. Also ihr lernt jetzt Rüdiger Neberg kennen. Pfadfinder ist so der Outdoor-Freak schlechthin. Also Daniel würde vielleicht ihn auch noch kennen. Das ist ein Konditormeister, der wahrscheinlich jetzt schon dein Alter ist, Ewert. Der der sein Hobby so zum Leben gemacht hat. Der hat seine Konditoreien gut aufgebaut, die haben für ihn gearbeitet und er hat alles Mögliche gemacht, was man unter das Stichwort Survival nimmt. Der ist mit dem Tretboot, glaube ich, über den Atlantik gefahren. Der ist im südamerikanischen Urwald gewesen bei den Yanomami-Indianern. Der hat mal ganz Deutschland durchquert, also sich nur von dem zu ernähren, was er in Deutschland findet. Der hat einen Wettbewerb gemacht mit einem australischen Ureinwohner, dass sie quer durch Australien sind und sich nur zu ernähren, was es da irgendwie gibt. Das ist so ein Freak, der taucht in irgendeinen Tümpel unter. Und es gibt da so einen Film mit ihm, wo er dann auftaucht, also man sieht ihn so auftauchen und dann isst er dann so die Entengrütze von dem Tümpel so ab und ähnliches. Selbst ein Rüdiger Neberg, der weiß, wie man mit fast nichts etwas machen kann, um zu überleben, ist trotzdem von anderen abhängig. Weil woher hat er denn das Essen, was er isst, was auch immer er isst? Weil es einen Gott gibt, der das alles geschaffen hat. Es funktioniert nicht, das Leben funktioniert nicht autark, es geht nicht. Wir brauchen einander. Dein Reich kommt heißt in diesem Sinne, Gott ist der Vater über allem und wir gehören gemeinsam zusammen und er weiß, das Leben nur funktioniert miteinander. Und das Großartige finde ich, wenn wir beten, dein Reich komme, Gott ist die große Klammer, die uns zusammenhält. Weil wenn ich jetzt hier so schaue, ich weiß gar nicht, wie viel sind wir jetzt hier, 60, 70 vielleicht. Wir sind alle unterschiedlich. Und es gibt manchen, die sind dir sympathischer und manche sind dir weniger sympathisch. Und auch das finde ich in diesem Zusammenhang einen wichtigen Aspekt, um das zu vertiefen. Was wird denn diskutiert zurzeit in unserem Land, in der Politik? Die Leute, die uns unsympathisch sind, raus. Asylanten, raus. Ausländer, raus. Nazis, raus. Ja, wo sollen die denn hin? Die Nazis, meine ich, wenn wir sie wegschicken. Und die Armen, die dann abkriegen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich erlebe bei mir auch immer wieder, dass ich denke, boah, muss denn der oder die ausgerechnet dabei sein? Heute Morgen, als mir das im Gebet bewusst wurde, habe ich echt gesagt, Herr, vergib mir. Es sind alles deine Kinder. Und du hast nicht gesagt, dass wir die Gemeinde dadurch bauen, dass wir einfach jeden, dessen Nase mir nicht passt, dass ich ihn rausschmeiße. Sondern du hast gesagt, ich bin die Klammer. Und ich helfe euch, als Gemeinschaft miteinander klarzukommen. Und das funktioniert auch, wenn wir uns vielleicht nicht so gut oder nicht so sympathisch verstehen, aber wenn wir beide den Wunsch haben, unsere Beziehung zu der Klammer, nämlich zum Vater und zu Jesus stark zu machen, dann wird uns das enger zusammenbringen. Und so kann Gemeinschaft gelingen. Da sind wir nochmal so als Fußnote bei der Predigt über die Fußwaschung angekommen. Die Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt, weil hier kann ein Jesu hineinschauen, ein paar Aspekte. Da wird uns erzählt, dass Jesus mit seinen Jüngern im Sturm ist. In einer Nussschale, so würde ich das mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber solltet ihr mal in Schleswig-Holstein sein, dort im Sommer liegt ein Nachbau eines Bootes im Hafen, so wie Jesus, es war zu Zeiten Jesus, mit denen er über den See Genezareth gefahren ist. Sehr schön anzusehen, wer es auch mal auf Foto sehen will, ich habe ein paar Fotos davon gemacht. Wie Jesus in dem Boot schlafen kann, ist mir ein Rätsel, weil da ist mit Sicherheit Wasser reingeschwappt. Das ist nicht mit so keine Kajüte, Kabine oder sowas, das war offen und nicht besonders groß. Im Reich Gottes leben heißt so einen inneren Frieden, so eine Ruhe in der Beziehung zu Gott zu haben, so eine Gewissheit, dass Gott alles im Griff hat, dass Jesus so viel Frieden hatte, dass er im Boot im Sturm schlafen konnte. Wir haben uns eben angeschaut, in unserem Bibelkreis noch kurz die Geschichte, Jesus wird immer wieder versucht. Die Pharisäer kommen und fordern ihn heraus. Das bringt Jesus überhaupt nicht aus dem Konzept, im Reich Gottes zu sein, in Gott so verankert und ruhig zu sein, dass ich selbst, wenn Leute mich angreifen, nicht aus der Bahn geworfen werde. Im Gegenteil, er kriegt sogar coole Antworten. Also das fasziniert mich immer wieder. Ich würde immer überlegen, was sage ich denn jetzt? Und Jesus, weil er so eng verbunden war mit dem Vater, wusste, was er antworten sollte. Im Reich Gottes heißt, Gott vollkommen zu vertrauen, was dazu führt, wenn Gott mir etwas sagt, dass ich es auch mache, weil ich Gott vollkommen vertraue. Jesus sagt, ich tue nur, was der Vater mir sagt und zeigt. Und damit verbunden, das finde ich total schön, im Reich Gottes sein heißt, so eng mit Gott verbunden zu sein, dass ich Gottes Stimme höre und dass ich sehe, was Gott tut. Und dann passieren einfach total faszinierende Dinge im Leben. Und noch einmal, Jesus hat gezeigt, mir ist dieser Aspekt so wichtig und deswegen kommt er jetzt zum dritten Mal, dass dieses Reich nur durch Liebe gebaut wird. Es ist nicht mehr ganz so aktuell, es ist nicht mehr deswegen nicht mehr aktuell, weil es nicht in den Medien ist. Der Syrien-Konflikt. Wir haben 2 Tornados zur Aufklärung und eine Fregatte dorthin geschickt. Das kostet uns 150 Millionen Euro. Also wir, ich nicht, unser Land. In Afghanistan gibt es große Probleme, weil durch diese ganzen Unruhen dort große Teile der Bevölkerung nicht genug zu essen haben. Die UNO braucht pro Bedürftigen 1 Dollar pro Tag. Bei der Menge der Leute, die da sind, würde das 120 Millionen Dollar für ein Jahr kosten. Die UNO hat das Geld nicht. Wir haben 150 Millionen, um Krieg zu spielen, und die UNO hat nicht mal 120 Millionen, um ein Jahr lang den Menschen, den Bedürftigsten, zu helfen. Diese Welt weiß Konflikte, weiß in Anführungsstrichen mit Gewalt zu lösen, aber nicht mit friedlichen Mitteln. Jesus sagt, so funktioniert das Ganze nicht. Und hier nochmal, ich finde das total wichtig, weil im Reich Gottes leben, also auch miteinander zu sein, das heißt nicht, dass alles glatt läuft. Solange wir in dieser gefallenen Welt leben, werden wir übereinander stolpern, wir werden einander wehtun und wir werden auch Unverständnis haben für den anderen oder die andere. Jesus hat all diese Spannung und Konflikte nicht mit Gewalt beantwortet und auch nicht mit gesagt, du gehst jetzt, sondern mit Liebe. Das ist die Art, wie sein Reich gebaut wird. Wie komme ich rein in dieses wunderbare Reich? In Matthäus 4, Vers 17 sagt Jesus, tut Buße. Brauchst du nicht aufschlagen, das steht einfach, kehrt um oder tut Buße. Ich will das ganz kurz in 2 Worten zusammenfassen. Wende dich ab von einem Leben ohne Gott, einem Leben, was nicht auf Gott hören will. Wende dich hin, dass du dein Leben auf Gott ausrichtest. Du hast es eben so schön gesagt, Silvia. Das Reich Gottes, Matthäus 6, sagst du es nochmal? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist Buße, das soll an den ersten Platz. Dein Reich komme. Heißt, Jesus kommt wieder. Gott, Vater, ist der Richter. Er ist derjenige, der das Urteil fällt und er ist derjenige, der es vollstreckt, nicht wir. Dein Reich komme, das bricht hier schon an. Und Jesus hat, das habe ich zusammengefasst, gezeigt und ich finde es einfach großartig, wie wunderbar dieses Reich ist. Und wenn da steht, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, indem wir es verkündigen sollen und Kranke heilen und Tote auferwecken und Dämonen austreiben. Leute, das geschieht und eine Reihe von denen, die hier sind, erleben das auch schon. Vielleicht noch nicht in der Fülle, aber es geschieht genau so, wie es hier in diesem Buch steht. Und das ist total großartig, daran teilhaben zu dürfen. Das mitzuerleben, wie wirklich Gott in seiner Macht und Vollmacht dieses Reich ausbreitet. Und da sind wir bei dem dritten Aspekt. Du und ich, wir gehören dazu, dass wir diese Botschaft weiterbringen. Und wir sollten nicht als Sauerteig zu lange zusammenhängen, sondern wir sollten raus, um das noch Undurchsäuerte zu durchsäuern. Und es ist dein, es ist der Vater. Wir haben einen gemeinsamen Vater und dadurch sind wir Brüder und Schwestern. Und es ist derjenige, der uns zusammenführt. Ich wünsche uns, dass wir auch immer wieder aufwachen, wenn wir merken, es gibt verschiedene Bereiche, wo wir Buße tun müssen. Das eine kann tatsächlich sein, dass ich merke, ich bin überhaupt nicht auf dem Kurs mit Gott, gar nicht in meinem Leben. Es kann auch sein, dass uns bewusst wird, ich bin nicht auf Kurs im Umgang mit meinen Brüdern und Schwestern. Und hier habe ich Buße zu tun. Es kann auch sein, dass du merkst, ich bin gar nicht auf Kurs dafür, dass Jesus mich gebraucht, anderen davon weiterzuerzählen. Dann wird es allerhöchste Zeit, Buße zu tun. Weil Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, aber jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Wir haben einen total großartigen Gott. Wir sind Teil dieses Reiches und ich wünsche mir wirklich, dass wir einen Hunger haben, immer mehr in diesem Reich zu leben und darin zu wachsen, damit diese Welt wirklich eine Alternative erlebt. Und nicht nur wir dabei sind, wenn Jesus wiederkommt, sondern noch viele andere. Amen.